ARD Sounds.
MDR Kultur trifft Menschen von hier. Steckbrief.
Name:
Frank Martin Wiedmeier.
Wann ist Ihr Geburtstag?
3. Dezember 1962.
Und der Geburtsort?
Sindelfingen in Baden-Württemberg.
Was ist Ihre Profession?
Intendant, Regisseur, Theatermanager, Geschäftsführer.
Uiuiui, da haben wir viel zu bereden, würde ich sagen. Was treibt Sie denn an?
Kultur und Menschen und die Lust am Gestalten.
Und wo fühlen Sie sich zu Hause?
In Europa schon, auf jeden Fall, aber ganz offen. Dadurch, dass ich da sozusagen meine Erdung habe, glaube ich, ist das die Sicherheit, auch allem anderen gegenüber total offen zu sein. Und nicht Angst zu haben vor irgendwelchen Fremden oder Überfremdungen. Und wenn ich das so gleich sagen darf, sozusagen in meiner Lebensgeschichte ist die Reichweite, hat sich ständig vergrößert. Man konnte immer leichter irgendwo hinfahren, immer mehr kennenlernen, immer mehr Erfahrungen machen. Ich war schon ganz jung in Australien und in Indonesien und überall konnte ich plötzlich frei hinfahren. Und das war für mich immer wieder eine Befreiung zu sehen, dass man mit was anderem gut zurechtkommt. Und die Erfahrung wünsche ich allen denen, die Angst vor Überfremdung haben die ganze Zeit, weil man
und daher
ist ja,
dann auch dieses Gefühl, in Europa zu Hause zu sein.
Ja,
ne?
Ich weiß dann aber auch aus der Perspektive, dass ich auch meine Denkweise habe und nicht einfach sagen kann, ach, das ist viel toller und mein eigenes vergesse. Nein, ich finde es wichtig, einen Standpunkt und eine Herkunft zu vertreten, die einen frei macht, alles andere offen zu betrachten, aber nicht sozusagen so eine kurzfristige Begeisterung für was zu entwickeln, dass man sagt, ach, Buddhismus ist viel besser.
Wir machen erstmal weiter mit dem Steckbrief, bevor wir hier mitten in medias res versacken.
Ja.
Welche Musik hat Sie jüngst berührt?
Ja, erstmal zuletzt die wunderbare Komposition meiner Münchhausen-Produktion in Eisleben. Aber was mich auch sehr berührt, ist die Musik der Romantik oder der Spätromantik, Wagner, Mahler, Strauss.
Die ganz Großen.
Ja.
Welches Buch hat Sie zuletzt bewegt?
Ich beschäftige mich zurzeit intensiv wieder mit Brecht und der Drei-Groschen-Oper. Das tue ich seit vielen Jahren immer wieder und man macht ja immer in Schichten neue Entdeckungen und da die Drei-Groschen-Oper, da kommen wir sicher dazu, ja, eine Produktion wird, eine große Produktion im nächsten Jahr, die ich auch sozusagen inszeniere und künstlerisch vertrete von der Konzeption, ist das jetzt gerade so
das
immer
Ding.
Das Ding, genau.
Wie beginnt Ihr Tag?
Hoffentlich ruhig, mit einer Sortierung, was alles passiert. Und ach, mir gehen immer so viele Gedanken im Kopf herum,
dass Sie gar keine Zeit haben aufzustehen, Sie sind dann gleich mittendrin.
Ich bin dann relativ mittendrin und mache mir entweder Notizen oder versuche es mir zu merken oder schreibe mir selber eine WhatsApp.
Frank Martin Wiedmeier, Sie sind Intendant am Theater Eisleben seit einem Jahr. Das heißt, Sie haben die erste Spielzeit, ich würde ja fast sagen, gerade so überlebt, wenn ich mir angucke, was Sie da alles gestemmt haben. 10 Premieren liegen hinter Ihnen. Über die frischste, neueste würde ich gerne gleich mit Ihnen sprechen. Münchhausen, das Musikal. Also man denkt ja, ein Musical mit C geschrieben. Nein, Sie schreiben es Musikal mit einem K. Da habe ich mich gleich gefragt, wie viel Frank Martin Wiedmeier steckt in der Stückidee?
Der Intendant ist für die Stückideen an seinem Haus verantwortlich, besonders wenn es doch ein überschaubares und kleines Haus ist. Das heißt, Münchhausen, das musikalische Kaleidoskop, das die Abkürzung Musikal ist natürlich als Hingucker gemeint und als sozusagen, ja, man bleibt an dem K hängen,
ja,
und bekommt dann ein Stück präsentiert, was etwas entfaltet und nicht nur darstellt oder klassisch ist, sondern es ist fast wie die Entdeckung einer neuen Form. Nein, was mir wichtig ist in Eisleben, ist die Anbindung an die Region. Und mit Münchhausen habe ich genau das versucht. Gottfried August Bürger ist aus der Region, aus dem heutigen Kreis Mansfeld-Südharz. Und das hat mich getriggert, die Anekdoten des Baron Münchhausen unter die Lupe zu nehmen und über das Thema Lüge, Wahrheit nachzudenken und darüber ein Stück in Auftrag zu geben, was entfaltet, was passiert, wie werden wir getäuscht? Und ich glaube, es gibt nichts Aktuelleres. Und wir haben, der zweite Punkt für die Regionalität dieses Theaters ist, dass wir weder Mühen noch Kosten gescheut haben, die Uraufführung im Rosarium in Sangerhausen zu machen als Theater Eisleben, um einfach in der Region präsent zu sein, und jetzt kommt es ins Repertoire.
Na, und es war aber im Europa-Rosarium.
Es ist im Europa-Rosarium.
Das hatte auch einen Hintergedanken, oder?
Es ist
oder?
Im Europa-Rosarium, ja. Das Rosarium ist die aktivste Rosenzüchtung der Welt. Es ist ein zentraler Ort, mitten zwischen Schächten und einer langen, langen Geschichte. Und es ist im Kreis Mansfeld-Südharz, es ist keine Theaterstadt, aber es ist ein Teil unseres Einzugsgebiets, und es ist mir ganz wichtig, Menschen für das, was mich begeistert, immer auch zu begeistern, nämlich für Theater.
Hat es denn funktioniert? Ist das Publikum dann wirklich dorthin gekommen, hat sich das angeschaut?
Auf jeden Fall. Also das war sehr erfreulich.
Also Sie kriegen die Leute dadurch?
Wir kriegen die Leute dahin, und es kam gut an. Es war eine tolle Uraufführung.
Der Lügenbaron ist ja auch eine ganz schillernde Figur, muss man sagen. Eine, die ja an sich schon lockt. Das zu verbinden mit der Musik ist natürlich verlockend, doppelt verlockend. Und Sie haben uns auch einen Ausschnitt mitgebracht aus dem Musikal. Das hören wir uns jetzt erstmal an, damit wir einen Eindruck bekommen.
Jeder will dich heute betrügen. Alles eine große Lüge. Fügen, um die Menschen dumm zu halten. Doch ich durchschaue die Big Lie. Hört mir zu, das macht euch frei. Die Zeit der Wahrheit ist vorbei.
Also hier haben wir schon gehört, die Themen des Baron Münchhausen verknüpft mit den Themen unserer Zeit. Es geht eben um Fake News, um die Frage, was ist Lüge, was ist wahr. Man kann auch auf die politische Bühne gucken oder eben auf die Theaterbühne. Beides hat man dann dort. Es ist zu erleben am Theater Eisleben, und Regie geführt hat der Intendant des Theaters Eisleben, Frank-Martin Wittmeier. Er ist heute zu Gast hier bei MDR Kultur trifft. Herr Wittmeier, Sie selber haben wahnsinnig viel im bundesdeutschen Raum gearbeitet, sind dann nach Eisleben gekommen, in eine Stadt und an ein Haus, das Ulrich Fischer ja als Intendant über 30 Jahre geprägt hat. Und ehrlich gesagt stelle ich mir das total schwer vor, wenn ich da hinkomme, ein Gefühl dafür zu kriegen, was diese Stadt so braucht. Also welche Art von Theater sie braucht und wie ich mich da einbringen kann. Wie ist es Ihnen da ergangen?
Also ich bin ein Analytiker. Ich gehe im Grunde genommen mit einer Erfahrung und einem Handwerk auch an einen Ort heran. Und vor über 2 Jahren wurde ich gewählt vom Aufsichtsrat und hatte auch über ein Jahr Vorbereitungszeit und habe mich da sehr intensiv schon vor Ort beschäftigt, auch mit dem Programm, mit den Menschen, mit dem Ort an sich, weil das ist ein ganz normaler Vorgang, dass jemand von außen kommt. Und so ganz würde ich nicht sagen, dass ich jetzt nur eine Bundes-,
ich habe nicht nur gesagt,
sondern ich war davor in Brandenburg an der Havel. Ich bin durch meine Arbeit an der Staatsoper in Berlin, mit der ich anfing, und auch in vielen anderen Zusammenhängen schon sehr gesamtdeutsch geprägt, und ich finde es eine ganz, ganz wichtige Aufgabe, verbindend zu denken und die Themen vor Ort zusammenzubringen. Da kommen wir sicher auch noch drauf. Ich bin ja von Hause aus evangelischer Theologe, von einem sozusagen Bildungsgrundhorizont universitär. Und in der Predigtlehre gibt es so einen wunderbaren Begriff, der auch fürs Theater passt. Und das ist der Sitz im Leben. Das heißt, da, wo ich etwas zu tun habe, wo ich predige, wo ich etwas tue, wo ich etwas inszeniere, dafür mache ich es konkret. Und das ist sozusagen das, was ich umsetzen möchte. Und deshalb geht es immer von dem Ort und den Menschen aus und wird immer sozusagen nach bestem Wissen und Gewissen analysiert, um dann dort zu funktionieren und anzukommen. Ich sehe oft Inszenierungen außerhalb und die sind sehr toll, bereichernd. Und dann weiß ich ganz genau, das ist so nicht möglich, aber anders. Und,
aber woher wissen Sie das? Sie haben mir gerade gesagt, Sie seien ein Analytiker, das glaube ich Ihnen sofort, aber ich glaube nicht, dass man das nur mit Analyse hinkriegt. Man braucht doch auch irgendwie einen Zugang zu den Menschen, ein Gespür. Sie haben gesagt, Ihnen war das ganz wichtig, das Theater in der Region, also wirklich bei den Menschen zu verorten. Wie kriegen Sie dann eine konkrete Idee, was dieser Ort braucht?
Der Ort hat ja eine Geschichte. Und der Ort hat eine Gegenwart. In der Gegenwart spreche ich mit den Menschen, mit den Zuschauerinnen, mit den Abonnentinnen, mit den Mitarbeiterinnen. Ich habe mit allen Einzelnen ein langes Gespräch geführt.
Eingangsgespräch.
So ein Eingangsgespräch, um kennenzulernen, was ist der, das ist sozusagen die eine Seite. Und dann weiß ich natürlich auch durch die Vernetzung, Landrat, Bürgermeister, viele Gruppen aus der Stadt, viele andere Geschäfte, die auch schon lange das Theater unterstützen, bekommt man ja so eine Couleur raus, was interessant ist, wo der Schuh drückt, wo die Problemlage ist, was die Menschen wollen. Und das geht dann darüber hinaus. Die erste Nachricht ist natürlich, wir wollen eigentlich Unterhaltung. Aber dann ist die Frage, wie setzt man das um und wie kriegt man etwas darüber hinaus, was dann auch das schöne Wort, wofür es das Theater gibt, nämlich den mit einem Kulturauftrag erfüllt. Also die Setzung von Themen, dass man irgendwie auch rausgeht und nicht nur fröhlich ist vor guter Unterhaltung, sondern...
Rausgehen ist übrigens bei Ihnen das Stichwort, ne? Also man muss ja wirklich sagen, das Theater, also wenn man es jetzt eng denkt, dann ist das ja ein Haus, da können Gäste hinkommen und fertig ist der Lack. Bei Ihnen ganz und gar nicht, im Gegenteil, Sie sind rausgegangen in die Stadt. Eigentlich haben Sie mehr oder weniger aus der Stadt ein Theater gemacht, ist mein Eindruck, wenn ich jetzt an sowas denke wie... Polizeiruf Eisleben. Erzählen Sie vielleicht das mal als Beispiel, wie Sie sozusagen da die ganze Stadt eingebunden haben.
Ja, es war mir auch wichtig, praktisch die Stadt zur Kulisse zu machen und der Stadt zu zeigen, hier gibt es ein Theater und es lebt. Und wir haben dann mit unserem Hausautor, dem Autor und Regisseur Kai Schubert, habe ich dann die Idee gehabt, auch ein bisschen angetriggert von einer Sache, die in Neustrelitz, die ich dort gesehen habe. Die machen nämlich auch einen Polizeiruf und habe dann gesagt, wir machen auch einen Polizeiruf.
Ja.
Aber das ist ganz auf den Ort zurechtgebunden. Und es spielt der Bürgermeister und der Landrat mit. Und das habe ich schon vor anderthalb Jahren mit den beiden Herren verhandelt, dass sie da mitmachen. Und
mussten Sie da sehr verhandeln?
Nein, nein, nein. Aber im Nachhinein ist natürlich klar, beide haben auch eine Reise gemacht ins Theater rein, was ich wunderbar finde, weil sie beide gesehen haben, selbst eine kleine Rolle ist einfach abendfüllend und eine anstrengende Geschichte. Und so ist, also nicht nur bei denen, sondern auch in der Stadt, wo wahrgenommen wurde, da ist ja was los, abends, da laufen ganze Horden durch die Stadt und dann schließen sich noch andere an. Das ist beglückend zu sehen. Gestern Abend war übrigens die letzte Vorstellung für diese Spielzeit vom Polizeiruf, wie viele Menschen interessiert sind und noch sozusagen sich dazu mit Abstand reinbringen, weil es lebt und einfach präsent ist und irgendwas passiert, was anders ist. Und das ist ja wunderbar.
MDR Kultur trifft heute mit Frank-Martin Wittmeier, dem Intendanten des Theaters in Eisleben. Herr Wittmeier, wir hatten es am Anfang gesagt und es hat Ihnen, glaube ich, ein bisschen Bauchschmerzen bereitet. Sie sind Jahrgang 1962, haben mir gleich gesagt, oh, wenn ich das sagen muss, habe ich hier gleich das Label des alten weißen Mannes. Und Sie sind in Sindelfingen geboren und ich wollte Sie fragen, ob Ihnen das Theater von Anfang an in die Wiege gelegt worden ist oder ob es da so ein, ja, vielleicht einen Schlüsselmoment gab, so ein wow.
Also ich bin eigentlich ein eher schüchternes Kind gewesen und habe aber in einer Grundschulaufführung, wo mich die Grundschullehrerin besetzt hat mit einer Hauptrolle, gemerkt, irgendwie ist das ja was. Also davor hatte ich schon ganz früh bei uns im Keller so ein bisschen vom Schauen der Augsburger Puppenkiste meine eigene Puppenbühne gegründet und habe die Nachbarn bespielt. Also vielleicht war das schon die erste Intendanz, weil das war ja mein eigenes Theater und es war die Fränksche Puppenbühne. Bühne. Und dafür habe ich selber auf dem Klavier so eine Eröffnungsmusik, wenn der Vorhang aufgeht, eingespielt und so. Also das war schon irgendwie
die Spiellust
ein Anfang
irgendwie da.
Und dann als ich Konfirmand war, wurde es ernst. Da wurde gefragt, wer hat Lust, Theater zu spielen. Und da begegnete ich sozusagen dem ersten Theatermentor, dem Pfarrer der Gemeinde, der ein hervorragender Regisseur war und mir im Grunde genommen das Handwerkszeug, die Denke, dieses, wie man so eine Szene entwickelt und überhaupt denkt, wie man vom Text auf die Bühne kommt, das habe ich da mit 13 so verstanden, dass ich wusste, das ist es.
War dieser Pfarrer dann auch mitverantwortlich dafür, dass Sie schlussendlich aber erstmal Theologie studiert haben und nicht Theaterwissenschaften, Regie, was auch immer?
Ja und nein. Also ich habe mit 18 als Schüler nicht nur an der Schule inszeniert, was damals eigentlich fast ein No-Go war, sondern ich habe mit meiner Theatergruppe auch den Jugendclub Kritisches Theater, einen der ersten Jugendclubs überhaupt, in Stuttgart am Staatsschauspiel gegründet und habe einen intensiven Kontakt gehabt zum gesamten Staatstheater in Stuttgart. Bin da ein- und ausgegangen, fand es großartig, aber habe gemerkt, mir fehlt, um sicher zu sein, mir fehlt irgendwie noch was. Und ich wollte so einen Bildungskanon drauf schaffen, der, also das ist wieder
die Wurzeln
schaffen.
Der Kultur im
ja,
Prinzip.
Ja, die Wurzeln, ne? Der Kultur, unsere Erkunden. Traditionsgeschichte. Ich wollte mehr wissen. Ich wollte nicht einfach so reinrauschen und das dann sozusagen on the fly lernen, sondern ich brauchte diese Zeit, um mich zu einem fundierten Menschen zu entwickeln. Das war mein Gefühl. Und das Theologiestudium als Studium Universale über Sprachengeschichte, Sozialgeschichte, Traditionsgeschichte ist ja ein wunderbarer Spiegel unserer gesamten Kultur und hat
Und Sie haben mit Text zu tun.
Ich habe mit Texten,
ne? Mit Urauslegung.
Und deshalb ist Theater und Theologie ganz verwandt, weil ich fühle mich sozusagen als Interpret. So wie ich einen Bibeltext oder überhaupt einen Text interpretiere, interpretiere ich auch einen Theatertext und gehe dann nach ganz bestimmten Kriterien ran. Und das macht sozusagen, ist ein ganz wichtiges, tolles Handwerk. Und einer meiner Mentoren, August Everding, der in den Bayerischen Staatstheatern Vorstand und auch Präsident des Deutschen Bühnenvereins war, schon eine Weile her, und bei dem ich assistiert habe am Anfang, der hat immer gesagt, das ist die beste Grundlage, die man haben kann, um diesen Job zu machen.
Und was würden Sie sagen, brauchen Sie auch den christlichen Glauben, um ein guter Theatermacher sein zu können?
Nein. Denn also das, so dezidiert braucht man das nicht, aber man braucht auf jeden Fall
man braucht ein humanistisches
Ideal, und man braucht jetzt nicht einen dezidiert christlichen Glauben. Das würde ich so eng führen, würde ich das jetzt nicht. Aber wenn man jetzt sozusagen einen offenen christlichen Glauben hat, wie ich das jetzt für mich sozusagen in Anspruch nehme und dahinter stehe, würde ich sagen, das öffnet, das schließt nicht. Was natürlich am Theater im Gegensatz zur Kirche noch offener ist und warum ich mich letztendlich auch für das Theater ganz klar entschieden habe, ist, man stellt Fragen und muss sie nicht unbedingt beantworten.
Aber das muss ich theoretisch in der Predigt auch nicht. Das ist der Anspruch, den man an Pfarrer stellt.
Das ist der
aber
Anspruch.
Sie müssten ihn nie erfüllen.
Ich wollte auch ein Stück weit diesen Anspruch nicht erfüllen, sondern ich wollte es offener gestalten und freier gestalten. Aber natürlich bringe ich immer sozusagen mich ganz mit ein.
Und vor allen Dingen wollten Sie eben gestalten, vielleicht auch noch mehr als den Predigttext?
Ja, weil ich das Ästhetische, Optische toll finde, und ich bin Bilderregisseur. Ich bin jemand, der sieht sozusagen eine Bühne vor sich, und ich sehe, die Geschichte wird sozusagen auch aus der Optik erzählt.
Ja.
Das ist alles eins, es ist ein Gesamtkunstwerk, und das interessiert mich, und das gestalte ich natürlich wahnsinnig gerne, und ja, also insofern ist es richtig. Es geht darüber hinaus und ist natürlich eine tolle Sache.
Sie haben dann mit ganz unterschiedlichen Menschen zusammengearbeitet, sind auf ganz unterschiedliche getroffen. Wenn wir jetzt über all diese Menschen sprechen, dann brauchen wir 4 Stunden mehr. Ich nenne einfach ausschnittweise ein paar Namen. Götz Friedrich, Harry Kupfer, Loriot. Sie waren dann auch Meisterschüler von Ruth Berghaus. Also sehr prägnante Persönlichkeiten, sehr unterschiedliche. Bei nicht allen dockt man ja gleichermaßen an. Was würden Sie sagen, wer Sie am meisten geprägt hat und vor allen Dingen auch womit?
Ach, jeder hat etwas zu sagen, was man mitnimmt. Mhm. Ich würde das jetzt gar nicht so pointiert nehmen. Also sicher war als Gesamtpersönlichkeit der schon genannte August Everding, als Theaterpersönlichkeit jemand, der kam immer, wir haben uns so viel unterhalten nach meinen Assistenzen, ich habe ihn dann ins Hotel gebracht oder so und dann hat er immer, also das war zur Wendezeit und da hat er immer gesagt, wir müssen die Kultur erhalten, wir müssen die kleinen Orte erhalten. Das ist das Wichtigste und das habe ich auch zu meiner Sache gemacht. Das hat mich total überzeugt, dass es nicht nur die Staatsoper gibt und nicht nur das Deutsche Theater und die großen Player in München und Hamburg, sondern dass die kleinen Orte eigentlich das Kulturleben, das Besondere auch am Kulturleben in Deutschland sind. Das ist sozusagen für eine Art von Mission, die ich da mitgenommen habe. Und Ruth Berghaus natürlich war wahrscheinlich die brillanteste Regisseurin, die ich erlebt habe in den 3 Jahren, in der ich mit ihr zusammengearbeitet habe und auch lernen durfte. Der Blick auf die Bühne, die Schärfe der Fragen, die Klarheit der Antwort für eine Bühnensprache ist schon auf jeden Fall sensationell. Götz Friedrich, ein großer Theaterleiter, ein unglaublich zugewandter Mensch. Das ist übrigens sowieso was ganz, ganz Wichtiges, was auch jemand, mit dem ich aktuell immer wieder spreche über alles, was ich erlebe, ist Ulrich Kuhn, der frühere Präsident des Deutschen Bühnenvereins, ja. Der mir auch mal sagt, die Zugewandtheit.
Die ist das Entscheidende.
Die ist das Entscheidende in all diesen Tätigkeiten, weil die Menschen spüren, ob man es möchte oder ob man es einfach nur macht. Und ich glaube, da liegt ein ganz großer Unterschied, der mir persönlich auch ganz, ganz wichtig ist. Ich möchte einfach für die Menschen da sein, zuhören, ob das jetzt das Ensemble ist oder alle Mitarbeiterinnen. Da ist eine hohe Verantwortung. Ich bin auch so streng, dass ich direkt und klar Analysen gebe und sage, wie ich es denke und wie ich es nicht denke, aber immer offen, immer von einem offenen Diskurs. Mhm. Und ja, das ist eigentlich das, was ich zugewandt nenne und was mir wichtig ist.
Und Sie haben es jetzt ein bisschen schon beschrieben, wie Sie so über die Zeit Ideen bekommen haben, was Sie machen wollen, dass Ihnen die kleinen Theater wichtig sind zum Beispiel. Was würden Sie aber sagen, wie Sie über diese Zeit und diese Begegnungen hinweg ein Gespür bekommen haben dafür, wie Sie selber konkret Theater machen wollen, also zum Beispiel für Ihre eigene Bildsprache?
Die Bildsprache, muss ich sagen, die steckt so in mir drin. Das ist nichts, was ich, also handwerklich auf jeden Fall, habe ich das natürlich gelernt, umzusetzen bei den vielen Menschen, mit denen ich zusammengearbeitet habe. Aber die Idee, wie ich mir das dann schlussendlich vorstelle, sozusagen die Vision auf der Bühne, die ist so eine innere Sicherheit, dass ich das so sehe und so dann versuche zu gestalten. Das ist, weiß nicht, ist in mir.
Das war schon bei dem kleinen Jungen angelegt, der das Eingangsstück auf dem Klavier gespielt hat?
Als ich die kirchliche Theatergruppe mit 15 übernommen habe und dann ganz viel kleinere und größere Stücke auch in der Kirchengemeinde inszeniert habe, bevor ich dann als Oberstufenschüler in der Schule inszenieren durfte, da war das einfach dieser Diskurs, dass ich spreche über den Text und über die Gedanken und über die Haltung und über die Menschen und irgendwie strahlt das aus und man nimmt es dann mit in das, was man Haltung auf der Bühne nennt oder Ausdruck. Es geht ja nicht um Gänge, es geht ja um Figuren. Mhm. Es geht um Ausdruck. Ich habe ja auch ein großes Interesse an Archäologie und ich empfinde immer diese Schichten, die abgedeckt werden in einem Text und dann wird praktisch eine neue Schicht noch auf die Bühne übertragen, finde ich ein tolles Bild, wie man auch Theater macht und gestaltet und denkt. Konzeptionell oder als Inszenierung?
Dabei haben wir jetzt einen Teil, der Sie auch ganz wesentlich, glaube ich, ausmacht, noch außen vor gelassen. Das ist die Musik. Sichtbar geworden natürlich im Musikal. Wir erleben es dann auch in der nächsten Spielzeit mit der Drei-Groschen-Oper. Ich habe gelesen, dass Sie als Kind eigentlich lieber gesungen hätten als gesprochen. Wie ist das heute?
Das stimmt. Das war, also Singen war eine Passion. Und Singen gibt ja so eine, vielleicht, wenn man das jetzt mal betrachtet, ist so eine Leichtigkeit des Seins. Man ist immer in einer anderen Ebene. Vielleicht ist man auch in einer Art von anderer Welt.
Ja, wenn man singt, kann man keine Angst haben. Ne?
Die man sich schafft. Und ja, also der Gesang ist ein Urausdruck des Menschen. Und der ist traurig, der ist fröhlich, der ist ja
pur.
Und ist was Pures. Es kommt so aus der Tiefe raus. Es hat mich fasziniert, es hat mich schon als Kind fasziniert, wenn gesungen wurde. und fasziniert mich natürlich heute immer noch. Und in Eisleben versuche ich, möglichst viel Musik, Komposition, Gesang reinzubringen, weil ich glaube, dass es den Menschen insgesamt mehr gibt und man denkt heute sowieso nicht mehr in diesen ganz engen geführten Sparten und sagt, Schauspiel ist Schauspiel. Nein, Schauspiel, es gibt kaum eine Aufführung, die nicht Musik impliziert. Und das ist toll, dass sich das öffnet. Und das wird auch von uns erwartet. Das ist Teil der Entwicklung unserer Theaterlandschaft.
Und das ist vielleicht auch ein Stück weit mit das, was Sie an der Dreigroschenoper fasziniert, die ja in der nächsten Spielzeit kommt. Genauer über die Dreigroschenoper möchte ich gleich mit Ihnen sprechen. Vorher haben wir Musik mitgebracht, natürlich, nämlich die Moritat von Mackie Messer. Lotte Lenya, die Moritat von Mackie Messer hier bei MDR Kultur trifft. Und natürlich nicht zufällig, denn bei uns zu Gast ist der Intendant Frank-Martin Wiedmeier, Intendant des Theaters Eisleben, der sich die Dreigroschenoper für die nächste Spielzeit vorgenommen hat. Herr Wiedmeier, warum? Was hat Sie gelockt?
Ich finde, Brecht ist immer wieder zu entdecken, weil er so stark nachdenkt über uns, über die Menschen, über unsere Sozialsysteme, über unsere Lebenswelt, dass ich es immer wieder erfrischend finde, sich damit zu beschäftigen. Und die Dreigroschenoper hat eine so einmalig grandiose Musik von Kurt Weill.
Das haben wir gerade gehört.
Dass man einfach nur jubeln kann. Und das ist so grandios, was Weill da in jeder Nummer, egal in welcher, geschrieben hat, dass man das einfach spielen muss.
Ich muss ehrlich sagen, ich hätte Brecht jetzt nicht direkt mit dem Adjektiv erfrischend in Verbindung gebracht. Bei der Dreigroschenoper gebe ich Ihnen recht. Aber im Grunde ist es ja wirklich so explizit politisches Theater, wie ich sagen würde, wenn man es genauso explizit einfach auf die Bühne bringt, funktioniert es heute nicht mehr. Wie politisch muss denn Ihrer Meinung nach Theater heute überhaupt sein? Und wie kann man es, wenn, dann machen, dass es funktioniert heute?
Naja, das epische Theater muss sich ja auch entwickeln. Es geht heute nicht mehr allein mit Schildern und Parolen, die sozusagen die Moral von der Geschichte präsentieren, sondern wir sollten da schon ein bisschen tiefer schürfen und gucken nochmal genauer, was betrifft uns und wie bringen wir das in einen ästhetischen Rahmen. Den suche ich gerade für die Drei-Groschen-Oper, weil ich finde natürlich die Themen, sich mit unserer aktuellen Gesellschaft auseinanderzusetzen, auch mit Kapital, Kapitalismus, Ideologien, Religion, Banditen, was ist das größere Verbrechen, die Gründung einer Bank oder das Ausrauben einer Bank? Also das sind alles Dinge, denen wir sollten wir uns immer wieder aussetzen und darüber nachdenken. Und wie wir vorher schon sagten, wir können es darstellen und ich möchte nichts Schulmeisterliches erklären, sondern ich möchte es einfach präsentieren und den Menschen eine Möglichkeit geben, nochmal tiefer zu gehen, in der Hektik unserer Welt über Dinge nachzudenken, die sie selbst auch mit betreffen und damit eigentlich eine andere Färbung, eine andere Atmosphäre in die Gesellschaft reinbringen. Und da eignet sich Brecht meiner Meinung nach und besonders die Drei-Groschen-Oper hervorragend dazu, weil es ist wirklich lustvoll, sich das anzuschauen und anzuhören. Es ist auch witzig, es ist auch tragisch, es hat im Grunde genommen alles, was gutes Theater ausmacht.
Also ich habe zumindest auch die Möglichkeit anzudocken an den Unterhaltungswunsch der Menschen in Eisleben. Sie hatten ja ganz am Anfang erzählt, ne? Sie sind dahin, haben gefragt, was wollt ihr hier vom Theater haben? Und Unterhaltung wäre das allererste gewesen. Das ist mit der Drei-Groschen-Oper ja schon mal abgesichert.
Ja, aber nicht nur. Und darauf kommt es an.
Aber nicht nur, nein.
Ja, das ist dasselbe wie mit Cabaret zum Beispiel, unserer wirklich großen, erfolgreichen Inszenierung, die wir in dem kleinen Theater schon 15 Mal gespielt haben und zuletzt als sozusagen Kulturangebot am Tag des Grundgesetzes, das wir zentral für Sachsen-Anhalt als Zeichen auch dieses Theaters in die Welt umgesetzt haben und ein Zusatzangebot gemacht haben, nicht nur Reden, sondern auch noch Kultur. Ja, ich finde, das hat immer zwei Seiten und das ist mir wichtig. Die Unterhaltung, die Lust, das Begeisterte, was von der Bühne sich durch die Energie dieses tollen Teams ausstrahlt und gleichzeitig noch so ein paar Denküberlegungen mit nach Hause zu nehmen, die einen weiterbringen.
Jetzt habe ich Sie aber auch gerade so verstanden, dass das Theater für Sie schon explizit ein politischer Ort ist. Wenn Sie sagen, Sie bringen sich ein zum Tag des Grundgesetzes, dann heißt es ja, Sie positionieren sich.
Ja, ich bin jetzt niemand, der aktivistisch rumschreien möchte, sondern ich möchte besonders in dieser Zeit einfach zeigen, Haltung beginnt mit einer klaren Themensetzung und auch dem Vertreten einer klaren Position, in dem Fall für Toleranz und Vielfalt und Freiheit. Und es gibt auch kein Neutralitätsgebot in dem Sinn, dass wir uns zu bestimmten Themen nicht äußern dürfen. Das ist wirklich Quatsch. Wir können alles, was wir tun, mit Fug und Recht tun und auch sagen, was wir uns unter Demokratie und einer offenen und freien Gesellschaft mit all ihren Minderheiten vorstellen. Und das vertreten wir ganz stark mit.
Jetzt gab es ja im April in Sachsen-Anhalt eine Initiative verschiedener Kulturinstitutionen, die gewarnt haben vor einer nationalistisch ausgerichteten Kulturpolitik. Hat sich da das Theater Eisleben beteiligt?
Ja, natürlich, weil es gibt keine nationale Kulturpolitik. Kultur ist immer offen, schwappt über die Grenzen hinweg und will ja gar nicht affirmativ sein. Da wären wir ja in der Ideologie. Es wäre ein totaler Rückfall. Wir können nicht affirmativ sein in dem, was wir tun. Wir können nur offen sein. Wir können nur ein Angebot machen.
Aber
wir
affirmativ sind humanistisch geht schon.
Affirmativ?
Affirmativ humanistisch als Grundhaltung, das geht schon.
Ja, aber das ist
das
ja Humanismus.
Natürlich die Offenheit ist
ja,
klar.
Humanismus ist ja offen. Das ist ja klar. Aber das heißt, es vertritt auch den Gedanken des Humanismus und entwickelt ihn weiter. Es ist nicht so, wir bleiben ja nicht bei irgendeiner Festsetzung stecken. Das wäre ja, das ist so wie dann in den 50er Jahren, als Brecht gestorben war, die Inszenierungen sozusagen museal wurden. So darf man Theater nicht verstehen. Es entwickelt sich immer weiter. Das Ganze ist ein Prozess, der immer weitergeht, wird immer neu und frisch gedacht werden muss, so wie sich auch die Generationen ändern. Und ich bin froh, dass wir am Theater Eisleben so viele verschiedene Generationen haben, auch im Schauspielerinnen-Ensemble, gerade sehr viele neue, junge Schauspielerinnen, die ganz viel einbringen und von denen ich jeden Tag auch ganz viel lerne. Und das ist toll.
Jetzt haben Sie gesagt, die Initiative im April hatten Sie unterschrieben. Im Mai wurde dann ja ein Kulturfördergesetz beschlossen in Sachsen-Anhalt, das die Institutionen auch ein Stück weit absichern sollten. Wie abgesichert fühlen Sie sich denn dadurch, sowohl in Ihrer inhaltlichen Arbeit als auch in der finanziellen Ausstattung des Hauses?
Das ist alles gut geregelt. Wir haben einen Vertrag bis 28 und der ist einfach fix und daran kann keiner rütteln. Das heißt, das Theater ist gesichert. Es gibt ja immer sozusagen 4-5 Jahresverträge. Das ist total richtig und normal, weil es muss sich ja natürlich an dem Rahmen des Landes und von allem und der Städte richten, was finanzierbar ist. Das wird neu verhandelt, das wird sogar perspektivisch relativ lange in Sachsen-Anhalt verhandelt. Da gibt es andere Bundesländer, die jetzt
wackeliger dastehen.
Mhm. Und ich meine, wir sind Theater, also ich fühle mich weder eingeschränkt noch begrenzt. Wir sagen, was wir sagen müssen. Da gibt es keine Einschränkung. Und wir hatten gerade ein Gespräch, die Kultureinrichtung, gerade zu dem Thema mit Rainer Opera und mit Wolfram Weimer, auch von der Bundesregierung. Und wir haben da die absolut wunderbare, volle Rückendeckung. Das ist ganz klar.
Die Landtagswahlen stehen trotzdem vor der Tür.
Der Elefant steht im Raum, ja.
Das auch bei ist Ihnen.
Auch bei uns. Und ich denke, mit dem offenen Gespräch und dem Zeichen, dass wir immer gerne argumentieren, kann man nichts falsch machen, weil es immer auch ein Angebot ist an alle, die sich mit einem auseinandersetzen wollen. Vielleicht auch, dass das dann mal ja durch das bessere Argument am Schluss die eine oder andere Veränderung in der Haltung stattfindet. Auf beiden Seiten möglich, ja. Das wünsche ich mir. Wir sind ein offenes Haus, für einen offenen Diskurs immer zu haben. Und wir sind als Kultureinrichtung in der Mitte der Gesellschaft angesiedelt. Und das macht Eisleben wirklich stark und strahlt aus.
Ich verstehe Sie jetzt so, dass Sie wirklich nicht ängstlich sind.
Ja, Angst ist ja ein Killer. Und das heißt nicht, dass ich mir nicht eine Menge Gedanken mache und nicht wahrnehme, unter welchem Damoklesschwert Sachsen-Anhalt gerade steht, sozusagen als Testfall. Den darf es aber meiner Meinung nach nicht geben, weil ein so ein Bundesland und seine Theater und alle Menschen sind nicht ein Testobjekt oder zum Testen da, sondern wir brauchen gute Argumente und die Möglichkeit für alle Menschen, sich gut frei zu entwickeln und zu bilden, ohne ideologische Verblendung.
Sachsen-Anhalt könnte aber zum Protestobjekt werden.
Schritt für Schritt.
Sie haben ein Protestprojekt vor sich, ganz anderer Art, nämlich in der nächsten Spielzeit. Da starten Sie mit dem Neinhorn. Wo sagen Sie Nein, Herr Wittmeier?
Wenn jemand Kultur beschränken will, sage ich ganz klar Nein. Wenn ja. Und das Neinhorn ist doch, ja, ist auch eine Setzung, ist auch ein klares Statement, dass man sich mit Antworten grundsätzlich schwarz-weiß überhaupt gar nicht so einfach machen soll. Und wenn man dann in diesem Wald sich befindet, in dem das Neinhorn sich orientiert, dann kann man das entdecken. Diese Entdeckungsreise bieten wir ganz jungen Menschen dann mit dem Neinhorn schon an. Aber ich glaube, dass es auch für schon Ältere viel zu sagen gibt über die Denke.
Also das Neinhorn kann schon jeder gebrauchen, das kann man mal
festhalten. Das Neinhorn kann jeder gebrauchen, ja. Und ja, das ist ja, eine schöne Metapher.
Ja, gleichzeitig auch eine sehr starke Setzung, ne? Genau damit die Spielzeit zu eröffnen, also für das junge Publikum.
Ist
schon ein Auftakt,
ein Zeichen. Ist ein Auftakt und dann gleich Münchhausen wieder zu machen mit der Thematik. Ja, das ist eben das, was ich meine. Es geht nicht darum, irgendwie Parolen, sondern Zeichen, Inhalte konstruktiv anzubieten.
Jetzt wird das gesamte Programm für die neue Spielzeit offiziell vorgestellt zum Abschluss der ersten. Das ist in einer Woche dieser Abschluss, nämlich kommenden Sonntag. Da gibt es dann auch ein großes Theaterfest. Inwiefern denken Sie so ein Fest für alle Menschen in Eisleben, vielleicht auch für die, die sagen, hey, Theater, was denn das?
Wir bieten beim Theaterfest das erste Mal so Stände an mit verschiedenen Themen, auch zum Mitmachen. Also die Partizipation, das Reinholen der Menschen ist mir auch sehr wichtig. Zum Beispiel in unserem ersten großen Projekt, das will ich jetzt nur kurz sagen, Wilhelm Tell, das ist ja auch eine Setzung in dieser Zeit, dem nationalen Thema, sich damit auseinanderzusetzen. Da setzen wir dem Schauspielerinnen-Ensemble eine Bürger Schauspielerinnengruppe entgegen. Da haben sich 20 Menschen gemeldet, von 9 bis schon sehr
99,
so ungefähr. Mhm. Und die werden alle integriert als Chor.
Moment, da müssen wir noch mal kurz drauf zurückkommen, wie die haben sich gemeldet. Also sie haben einen Aufruf gestartet.
Wir haben einen Aufruf gestartet, weil mir wichtig ist, die Partizipation auch voranzutreiben. Wir haben schon eine Kindergruppe, die spielt, und einen Jugendclub. Wir haben eine Bürgerbühne, die habe ich letztes Jahr gegründet. Die hat eine tolle Aufführung gerade vor 2 Wochen gemacht mit einigen rappelvollen Aufführungen. Das ist sehr attraktiv und das ist für mich auch der Kern für diese Partizipation, wo dann Profis und Laien auf der Bühne stehen, auch als großes Projekt, um ein Zeichen zu setzen, wie offen wir sind und dass wir auch mit den Menschen die Themen verhandeln, in einem längeren
Arbeitsprozess
als nur für eine Aufführung, in die man geht und die man wieder verlässt und seinen Eindruck mitnimmt, sondern diese Nähe ist mir ganz wichtig und ich glaube, die ist auch einer der Hauptaufträge eines Theatermachers im ländlichen Raum, weil das Verbindliche auch in die jüngeren Generationen reinzubringen, weil uns ja die Älteren irgendwann verlassen.
Und die Jüngeren will man nicht, dass sie einen verlassen, was aber eben nicht schnell passiert.
Genau, und die mittlere Generation hat andere Themen oft und es ist ein ganz, ganz wichtiger Auftrag, ganz stark zu signalisieren, dass wir sie alle mit uns reinnehmen und auch die Zeit finden, uns dazu koordinieren mit Leben, Familie und anderen Freizeitbeschäftigungen.
Also es heißt Theater nicht als Ort, wo ich hingehen kann, mir was abholen, sondern wo ich mitmischen kann und gehört werde, mich einbringen kann.
Beides. Das eine, und man es ist so ein bisschen, kommt dort dazu. Natürlich kann ich auch einen schönen Abend verbringen und mir eine Karte kaufen und einfach hingehen und was mitnehmen. Aber es ist ein weit, weit größeres Angebot. Das ist sozusagen, glaube ich, eine ganz wichtige Überlebensstrategie.
Kommen wir nochmal kurz zurück zum Wilhelm Tell. Also Sie haben einen Aufruf gestartet, welcher Art?
Dass Menschen sich melden können, um mitzumachen. Und das ist ganz bewusst kein Casting, sondern wer sich meldet, wird integriert. Es geht nicht darum, dass man schon was können muss, dass man schon gut ist, dass man was zeigen muss, sondern man hat Interesse und man wird integriert in die Gruppe. Das ist das Zeichen.
So, und dann haben sich wirklich Menschen gemeldet von Kind bis Greis und sind gekommen.
Ein 9-jähriger Junge hat gesagt, ich will da unbedingt mitmachen. Die Mutter sagte, ich sitze nur da, weil mein Kind da ist. Es hat gesagt, da mache ich mit. Und dann bin ich jetzt da. Und ich finde sowas großartig.
Herrlich.
Da werden einfach Biografien irgendwo geprägt in eine tolle Richtung.
Und beim Theaterfest hatten Sie gesagt, gibt es dann mehrere Stände. Das müssen Sie auch noch mal kurz.
Da gibt es mehrere Stände mit Angeboten. Wir zeigen natürlich aus unseren letzten Produktionen auch die wieder aufgenommen werden. Ein wunderbares Programm. Was mir wichtig ist, ist es ein Gespräch mit dem Publikum, in dem man mir auch nach einem Jahr Fragen stellen kann. Auch warum gab es das nicht oder wie geht's weiter oder warum war das so und so. Es ist mir wichtig, so einen ganz, ganz nächsten Samstagabend einen ganz offenen Dialog mit unserem Publikum und allen Interessierten zu führen und deshalb ist das auch ein Teil der Moderation, ist das Gespräch mit den Menschen.
Und gibt es da Anwürfe, die Sie fürchten?
Nein.
Also auch da keine Angst? Vor Pöbelei, vor Abwertung, vor, ne, also?
Bis jetzt ist es nicht vorgekommen in dem Sinn und wenn es vorkommt, dann gehen wir damit um. Und dann gehe ich damit um, weil es ist ja zum Glück ein geschützter Raum, ist ja nicht eine düstere Ecke am Ende der Welt.
Na und gleichzeitig haben Sie auch erzählt, Sie haben viele Leute ranholen können im Verlauf dieses ersten Jahres. Auch das wird sich ja vielleicht dann spiegeln ein Stück weit, ne? Dass die Leute kommen und sich einbringen wollen.
Also das Theater Eisleben ist ein wunderbares kleines Theater, was als eigenproduzierendes Haus voll funktioniert, wo aber alles einfach besetzt ist, wo man kein Streichholz rausziehen kann. So habe ich das Theater kennengelernt. Also ein ganz, und das ist die einzige kulturelle Institution.
Instanz in diesem Ort,
in dieser ganzen Region. Also insofern ganz, ganz wichtig auch für den Flair und die Atmosphäre dieser Stadt. Denn ich sage immer, wo Künstlerinnen und Künstler wohnen, ist die Atmosphäre in der Gesellschaft anders, als wenn die nicht mehr da wohnen oder nicht da wohnen. Das ist ein großes Plus. Und die Menschen spüren das. Und ich glaube, dass wir das beim Theaterfest nochmal am Ende zusammenführen und uns da nochmal mit unseren ganzen Facetten präsentieren können.
Das sagt der Intendant des Theaters Eisleben, Frank-Martin Wittmeier. Er war zu Gast hier bei MDR Kultur trifft und ich bedanke mich ganz herzlich für diese Einblicke, das Gespräch und wünsche Ihnen gutes Gelingen und dass Sie so in Verbindung sein können weiterhin mit den Menschen in und um Eisleben, auf dass Sie alle mit Theater machen oder einfach eine Aufführung genießen.
Vielen Dank. Wir sind ein Theater für alle und das muss auch so bleiben.
Da sagt Frank-Martin Wittmeier, klares Statement hier zum Schluss von MDR Kultur trifft. Das war eine Sendung in der Redaktion von Angelika Zapf. Ich bin Caroline Knappe. Und in der kommenden Woche ist dann hier Hanna Henke zu Gast. Das ist eine junge Frau, Mutter zweier Kinder, junge Pfarrerin in Halle-Neustadt. Und die hat sich auf die Fahne geschrieben, die Kirche mit einer feministischen Theologie zu erneuern.
Noch mehr Gespräche gibt's in ARD Sounds. Jetzt die App herunterladen.